Also erstmal herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Ob jetzt hier im Saal oder zu Hause über den Livestream und ihr bald wieder diese leeren Plätze hier füllt, seid gegrüßt. Kurze Vorstellung, ich bin Marla.
Und ich bin der Theo. Wir feiern diesen Gottesdienst heute im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wie ihr vielleicht schon gerade auf euren Sitzen gesehen habt und gerade nochmal bei Theos Stück, danke nochmal dafür, gestaltet heute der Teamkreis diesen Gottesdienst. Also macht euch bereit. Ja, auf euren Sitzplätzen habt ihr gerade schon ein Vers aus 2. Könige bekommen, nämlich heute ist ein Freudentag. Und es gibt viele Gründe, warum auch heute ein Freudentag ist. Erstens, weil der Herr den Tag gemacht hat, deshalb lasst uns jubeln und fröhlich sein. Das hat schon Abraham gesagt.
Das war David, aber passt.
Ist auch egal.
Naja, auf jeden Fall würde ich dafür jetzt gerne einmal Gott danken und beten. Ja, lieber Gott im Himmel, wir danken für alle, die hier sind, ob wirklich in Präsenz oder zu Hause über den Livestream. Allerdings wissen wir auch, dass du die Menschen siehst, denen es nicht so gut geht. Ob jetzt krank zu Hause, in Afghanistan oder sonst wo. Für diese Menschen bitten wir, dass du auf sie aufpasst und sie behütest. Außerdem bitten wir für einen weiteren guten Verlauf dieses Gottesdienstes. Amen.
Amen. Noch ein Grund zur Freude ist, dass Pierre uns jetzt mit seiner Anwesenheit auf der Bühne beschenkt und ein paar Sätze zum Bujo vom letzten Samstag erzählt.
Ja, der Nevio kann mal die vier Bilder im Hintergrund von mir laufen lassen. Die müssten hoffentlich, genau. Wie ihr seht, es war voll. Wir waren rund 600 Leute und Teilnehmer. Es war sehr feucht von oben und zwar in regelmäßigen Abständen. Was ich sehr, sehr cool fand, war, dass wir tatsächlich vor jeder Session, wir hatten drei Sessions, also drei kleine Einheiten mit Gottesdiensten, kann man so sagen, und regelmäßig bei jedem ersten bzw. zweiten Lobpreisstück hat es von oben aufgehört zu regnen, und zwar für die ganze Session lang. Das fand ich schon sehr cool. Ja, das Thema war im Angesicht der Ewigkeit, steht, glaube ich, auf meinem T-Shirt drauf. Wir waren in Wermelskirchen mit 7 Leuten aus dem Teamkreis. Es war ja eine feuchte Veranstaltung. Ich glaube, es ist keiner von uns trocken geblieben, bis auf vielleicht die Nadja, auch nicht. Genau, das war das, was ich dazu sagen wollte. Und dann übergebe ich wieder an euch.
Ja, danke Pierre. Nicht nur dafür, sondern wir wollen auch den Rest danken, der hier mitwirkt oder mitgewirkt hat. Also das Deko-Team, die Begrüßung, die Musik. Und das allgemeine Technikteam. Das ist natürlich auch ein Grund zur Freude, aber ein weiterer Grund ist, dass wir heute etwas ganz Besonderes feiern dürfen. Und zwar die Segnung zweier Kinder, die jetzt von den baldigen Pastoren Judith und Lasse geleitet wird.
Guten Morgen auch von uns. Genau, ich bin Judith Eggers, das ist Lasse Eggers. Wir sind ab nächster Woche offiziell 2 neue Pastoren hier in der FEG Dortmund und dürfen aber heute schon diese Kindersegnung durchführen, was uns richtig freut und vor allen Dingen in so einem coolen Gottesdienst von den Teenies gestaltet. Ihr macht das richtig gut. Vielen Dank dafür. Wir wollen 2 Kinder segnen in diesem Gottesdienst. Emil und Oskar, die beiden Söhne von Dania und Andi Kräuter. Wir wollen sie segnen heute. Wir sind eine freie evangelische Gemeinde, darum ist das keine Kindertaufe. Wir glauben, dass die Taufe etwas ist, wofür man sich bewusst entscheidet, nachdem man zum Glauben gekommen ist. Aber uns ist es wichtig, dass wir Kinder schon unter den Segen Gottes stellen, weil wir glauben, dass in Gottes Liebe und in seiner Zuwendung auch Kinder und gerade auch Kinder schon einbezogen sind. Das hören wir gleich auch nochmal in einer Textlesung. Und darum bitten wir eben in diesem Gottesdienst heute um Gottes Segen und seine Bewahrung, seinen Schutz, seine Leitung im Leben von den beiden. Wir wollen auch für die Eltern bitten und für die Paten, dass sie ihre Verantwortung gut wahrnehmen können. Das machen wir in diesem Gottesdienst.
Ich lese uns dazu die Geschichte, wo Jesus die Kinder zu sich kommen lässt, aus Markus 10, die Verse 13 bis 16. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Und als Jesus das sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er umarmte die Kinder und legte seine Hände auf sie und er segnete sie. Und das wollen wir jetzt auch tun. Und ich bitte einmal die Familie Kräuter nach vorne und auch die Paten. Und für Emil sind das einmal die Paten. Bernhard und Judith, die Judith kann aber heute leider nicht hier sein. Und für Oskar sind das die Paten Saskia und Markus. Und wir machen das hier vorne einfach mal so. Die beiden Eltern können sich gleich hier in die Mitte stellen und die Paten können einmal sich dahinter aufreihen quasi. Genau, die Eltern ein Stück nach vorne. Alles klar, super. Lieber Emil, wir durften dich am Freitag schon kennenlernen und das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben für dich den Segensspruch aus Psalm 23, Vers 6 rausgesucht. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist aus dem ganz bekannten Psalm 23, der weltweit Menschen Hoffnung und Vertrauen gibt in Gott. Und es geht nicht nur um irgendeine Güte und Barmherzigkeit, sondern um die Güte Gottes und seine Barmherzigkeit. Und darum, dass man in seiner Nähe und bei ihm bleiben will und möchte. Und lieber Emil, das wünschen wir dir. Und ich spreche jetzt ein Fürbittegebet für dich und segne dich dann. Und ich bitte die Gemeinde dazu aufzustehen, soweit möglich. Herr, wir danken dir für Emil Kräuter. Er ist dein Geschöpf und du hast ihn geschaffen und auf diese Welt gebracht und ihn uns geschenkt und dafür danken wir dir. Und wir bitten dich dafür, dass wenn er jetzt heranwächst, dass er gute Erfahrungen machen kann, dass er genauso wach und interessiert und pfiffig durch die Welt geht, wie wir ihn jetzt kennengelernt haben und dass du ihn dabei begleitest, Herr. Dass du seinen Weg lenkst und dass du ihm zeigst, wo es hingehen kann, Herr. Dass du ihm gute Freunde zur Seite stellst, gute Erfahrungen schenkst, viel Weisheit gibst und Kraft für alles, was vor ihm liegt und was noch kommen mag, Herr. Segne du sein Aufwachsen und sein Erfahren, sein Lernen, Herr. Sei du ganz mit dabei. Und wir bitten dich, dass du ihn behütest und bewahrst und dass du ihn schützt. Vor allem Unheil, was da kommen mag, Herr. Und dass, wenn er auch mal Leid im Leben hat, dass du ihn da durchträgst und dass du ihm die Kraft gibst. Herr, wir bitten dich für alle Beziehungen, die er hat, auch zu seinem Bruder, zu seinen Eltern, die jetzt kommen im Heranwachsen, dass du sie segnest und dass du ihm gute Freunde an die Seite stellst. Und Herr, wir bitten dich für die Eltern, Andi und Dania, dass du sie segnest dabei in der Erziehung, in der Familie, und auch dabei, ihn zum Glauben heranzuführen, Herr. Wir bitten dich, dass du sie stärkst, ihnen Weisheit gibst, Kraft gibst und sie zusammen in gute Gemeinschaft stellst, Herr. Lieber Emil, du bist geborgen in Gott. Darum halten wir unsere Hände über dich und segnen dich. Es segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Lieber Oskar, Auch für dich haben wir einen Vers rausgesucht, aus Psalm 40. Du, Herr, wirst mir dein Erbarmen nicht entziehen. Deine Gnade und deine Treue werden mein ständiger Schutz sein. Und das wollen wir heute für dich bitten und erbeten, Oskar, dass Gott dich bewahrt, dich beschützt, dass du das erlebst, dass du versorgt bist. Auch ich möchte beten. Lieber Vater, guter Gott, wir danken dir für Oskar. Danke, dass du ihn Danja und Andi geschenkt hast, dass du ihn anvertraut hast und dass er jetzt schon so viel Freude bringt, dass er sich so gut entwickelt. Herr, ich bringe dir heute Oskar und ich bitte dich um deinen Segen für ihn. Ich bitte dich, dass du ihn bewahrst, dass du ihn beschützt und versorgst, seelisch und geistig und körperlich. Ich bitte dich, dass er sich frei entwickeln kann, dass er seine Leidenschaften findet, dass er begeistert durchs Leben gehen kann, fröhlich durchs Leben gehen kann. Ich bitte dich für Freude, dass er diese Welt fröhlich entdecken kann in den nächsten Jahren. Ich bitte dich auch für Herausforderungen und für schwere Zeiten, die in sein Leben bestimmt kommen. Das gehört auch dazu. Ich bitte dich, dass du ihm da nahe bist, dass er spürt, dass er getragen ist und dass er nicht alleine ist. Ich bitte dich auch für seine Beziehungen, für seine Familie, für seine Freunde, die ihn begleiten, dass er gute Begleiter hat, gute Ratgeber, die ihn stützen, die ihn ermutigen, die ihm treu sind. Und ich bitte dich auch, dass er seinen Glaubensweg findet, seinen Weg zu dir, dass er dich kennenlernen darf und dass er deine Liebe erfahren darf. Wir bitten dich auch für Danja und Andi. Danke, dass du ihnen Oskar anvertraut hast. Wir bitten dich für diese Verantwortung, die sie da haben, dieses Kind zu erziehen, Oskar zu erziehen, dass du ihnen ganz viel Liebe schenkst, dass du sie jeden Tag mit Liebe erfüllst, die sie dann an ihn weitergeben können. Ich bitte dich um Weisheit für Erziehungsentscheidungen und ich bitte auch, dass du ihnen hilfst, dass sie ihren Glauben authentisch leben können, dass sie authentisch davon reden können und dass sie da Oskar zeigen können, dass du ihnen wichtig bist. Wir bitten dich auch für die weitere Familie und für die Paten von Oskar, dass du ihnen schenkst, dass sie gute Ratgeber sind für Oskar, dass sie ihm helfen, dass sie ihn unterstützen und ermutigen und dass er merkt, dass er in dieser Umgebung geborgen und versorgt ist. Lieber Oskar, du bist geborgen in Gottes Hand und darum segne ich dich. Ich segne dich im Namen des barmherzigen Gottes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir haben eure Verse noch auf Urkunden.
Sei dir zugewandt, Friede mit dir. mit dir, gehe vor dir und auch nach dir. Er sei um dich und durchdring dich. Er ist mit dir, er ist mit dir. Jeden Morgen, jeden Abend, wenn du kommst und wenn du gehst und wenn du weinst und wenn du jubelst. Er ist für dich, 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 er ist für dich.
Oh Mann, es ist so schrecklich, all das Leid, all dieser Hunger. Und ich, ihr König, König Joram, kann Ihnen nicht helfen. Mein Samaria, heute erst hat mir eine Frau erzählt, dass sie ihr eigenes Kind gegessen hat. Ich meine, ihr eigenes Kind. Warum lässt Gott all dieses Unheil zu? Warum hilft er nicht? Elisa, mache ich einen Kopf kürzer. Gott hat uns in dieses Unheil gestürzt. Warum sollten wir von ihm noch Hilfe erwarten?
Der Herr hat gesagt, dass morgen auf dem Markt von Samaria
Gerste und Mehl für nur einen Schekel zu kaufen sind.
Ja, genau. Wahrscheinlich öffnet Gott sein Fenster und schmeißt ein wenig Getreide heraus.
Du wirst schon sehen, aber nichts davon essen.
Ach, Freunde, wir haben so ein hartes Leben. Also wir haben Lepra, wir sind Außenseiter und sitzen jetzt vor der Stadtmauer. Und jetzt sind wir auch noch belagert von den Syrern. Und dazu kommt noch diese Hungersnot. Also jetzt mal ganz ehrlich.
Ach, wir werden eh alle sterben. Ist doch jetzt auch nicht mehr so schlimm.
Ich bin viel zu jung, um zu sterben.
Ach, vielleicht passiert ja noch ein Wunder.
Ey, es wäre schon blöd, nicht an Wunder zu glauben. Das hat doch schon der große Vincent Weiss gesagt.
Aber bis das kommt, sind wir alle unter der Erde.
An meiner Haut kommt nur Heilerde. Aber seitdem wir hier sitzen, komme ich da sowieso nicht mehr dran. Also lohnt sich doch sowieso alles nicht mehr.
Ja, dann geh doch zu den Syrern und frag die nach ein bisschen Make-up.
Also ob wir jetzt hier sterben oder draufgehen, da drüben auf die Schnapsidee kam, unsere Feinde nach Schminke zu fragen, ist auch egal.
Wie der Wendler schon sagte, egal.
Ja, Freunde, dann lass uns einfach gehen.
Also ich habe jetzt schon ein bisschen Angst, ne? Wenn ich jetzt hier Stressfalten bekomme, ja?
Ihr seid schuld.
Ja, komm, wir gehen jetzt einfach rein.
Hier ist ja niemand.
Was? Niemand da?
Wie Shirin David schon sagte.
Lieben wir.
Also, wenn jetzt sowieso keiner hier ist, dann können wir eigentlich auch alles mitnehmen. Also, packt so viel, wie ihr tragen könnt.
Leute, das ist nicht richtig. Ich meine, jetzt, wir Außenseiter, jetzt haben wir Essen und die in der Stadt nicht. Sie leiden immer noch unter der Hungersnot.
Das stimmt. Morgen früh werden die das eh bemerken.
Wie Revolverheld schon sagte, lass uns gehen.
Ach schön, da hat Gottes Wort sich ja tatsächlich mal erfüllt. Ich muss zugeben, als ich gehört habe, dass das Lager der Syrer leer sein soll, da dachte ich, es wäre eine List. Aber stimmte wirklich, was Elisa gesagt hat? Heute kostete Gerste nur ein Schekel auf dem Markt. Das andere, was er zu meinem Aufseher gesagt hat, stimmte aber auch. Er würde es sehen, aber nicht essen. Die Massen von Menschen kamen so stürmisch angerammt, dass er totgetrampelt wurde. Was Gott wohl noch so alles vorhat?
Nadja gleich die Predigt hält, würde ich gerne noch einmal für sie beten. Vater, du siehst, was Nadja vorbereitet hat. Du weißt, was sie uns sagen möchte, was du durch sie sagen möchtest. Und ich bitte dich, dass du ja, uns dafür offen machst, dass wir zuhören und ja, wirklich darauf einlassen, um was daraus mitzunehmen. Und ja, das nicht nur an uns vorbeiplätschern lassen, sondern es vielleicht sogar eine Nachricht werden lassen, die unseren Alltag verändert, beeinflusst, bereichert. Herr, ja, sei du bei dieser Predigt und schenk du das, was du schenken möchtest. Amen.
Danke auch nochmal für das Anspiel gerade. Habt ihr ja richtig gut gemacht. Das Thema dieser Predigt ist Receive and Spread, vom Hoffnungslosen zum Hoffnungsboten. Receive and Spread kann man übersetzen mit nimm an und verbreite. Und was genau es damit auf sich hat, das könnt ihr hoffentlich am Ende der Predigt selbst beantworten. Die Geschichte, die hier gerade gespielt wurde, finden wir in 2. Könige. Ich mache nochmal eine Blitzzusammenfassung von dem, was vor dem Predigttext kommt und dann lege ich auch direkt los. Samaria wird also von den Aramäern belagert, sodass eine Hungersnot entsteht. So schlimm, dass die Menschen sogar anfangen, ihre eigenen Kinder zu essen. Elisa prophezeit, dass sich das bis morgen ändern wird, doch der König und sein Aufseher können das nicht so ganz glauben. Und dann fängt auch schon unser Predigttext an. Zweite Könige 7, Vers 3 und 4. Vor den Stadttoren saßen 4 Aussätzige. Warum sollen wir hier warten, bis wir sterben? Fragten sie sich. Wenn wir hier bleiben, sterben wir. Und wenn wir in die Stadt zurückgehen, wo der Hunger herrscht, sterben wir auch. Wir können genauso gut hingehen und uns den Aramäern ergeben. Wenn sie uns am Leben lassen, umso besser. Wenn sie uns töten, nun, dann sterben wir eben. Wir sind also in der Szene drin. 4 Aussätzige vor der Stadtmauer einer Stadt, in der eine Hungersnot herrscht, mit Blick auf ein Heer, das die Stadt erobern will. In unserem Anspiel wurde das vielleicht nicht so ganz realistisch dargestellt, aber als Aussätziger hattest du ein richtig mieses Leben. Du musstest dich von den Menschen fernhalten, warst ein Außenseiter, wie man sich das nur vorstellen kann, und sobald sich dir jemand genähert hat, musstest du rufen, unrein, unrein. Du warst kein Teil der Gesellschaft, dein Dasein wurde mit Sünde assoziiert. Es gab niemanden, der dich angenommen hat, wie du bist. Demütigend, frustrierend, beschämend, einsam und ausgegrenzt. Natürlich hattest du ja auch noch Lepra, das heißt, körperlich ging es dir auch richtig mies. Du konntest nicht einfach arbeiten gehen oder einkaufen, du hast vor der Stadt gelebt. Also schon mal alles nicht so rosig. Jetzt kommt also auch noch eine Hungersnot. Dein soziales Netzwerk ist, wie gesagt, nicht sehr ausgeprägt. Niemand wird dir was von seinem sowieso schon sehr knappen Essen abgeben. Und vor der Nase ein feindliches Heer, eine sehr reale Bedrohung. Diese 4 Männer sagen sich in Vers 4, wenn wir hier bleiben, sterben wir, und wenn wir in die Stadt gehen, sterben wir auch. Wir können genauso gut zu den Feinden gehen. Wenn sie uns am Leben lassen, ist gut, und wenn nicht, dann sterben wir eben. Das sind Menschen, die haben keine Hoffnung mehr. Ihr Leben ist ihnen gleichgültig geworden. Sie haben so viel Leid und Schmerz erfahren. Ihre Situation ist so aussichtslos, sie sehen keinen anderen Ausweg mehr. Kommt dir das bekannt vor? Hast du sowas schon mal gedacht oder ausgesprochen? Vielleicht auch nur gefühlt? Hast du diese Hoffnungslosigkeit angenommen und aufgegeben? Vielleicht bist du seelisch, geistig und oder körperlich so am Ende wie diese Aussätzigen. Vielleicht steckst du in einer geistigen Hungersnot, einer körperlichen Krankheit oder einer seelischen Hoffnungslosigkeit. Dann bleib dran, die Story ist hier nämlich noch nicht zu Ende. Mit Gott ist deine Story noch nicht zu Ende. Vielleicht denkst du aber auch, nö, das betrifft mich nicht. Ich bin weder hoffnungslos noch kurz vorm Sterben. Wenn da so ein paar Leprakranke sich drüber Gedanken machen, dann ist das ja logisch. Aber ich habe ja mein Leben und meine Gesundheit. Ich muss mit nichts riskieren, weil ist ja alles gut, so wie es ist. Ich muss keinen mutigen Schritt nach draußen gehen. Ich habe doch alles. Vor die Stadtmauer, da muss ich nicht hin. Dann frage ich dich, kannst du mir das in 100 Jahren nochmal sagen? Wenn ja, dann wäre ich echt überrascht, weil dann sowohl du als auch ich noch leben müssten und ich glaube, irgendwas passt da nicht so ganz zusammen. Unterm Strich sind wir eigentlich also alle kurz vorm Sterben, nur manche eben noch kürzer. Es scheint also irgendwie nicht ausschließlich um dieses irdische Leben zu gehen. Und wenn das jetzt ein Satz war, der dich überrascht, dann solltest du die Bibel das nächste Mal vielleicht etwas genauer lesen. Weiter geht's in unserem Text mit den Versen 5 bis 8. Also gingen sie noch am gleichen Abend ins Lager der Aramäer hinaus, doch als sie ankamen, war da niemand. Denn der Herr hatte das Heer der Aramäer getäuscht, sodass die Krieger glaubten, das Rasseln heranstürmender Streitwagen, das Galoppieren von Pferden und das Heranrücken eines großen Heeres zu hören. Der König von Israel hat die Hethiter und Ägypter angeworben und greift an, riefen sie einander zu. So brachen sie in der Abenddämmerung auf und ergriffen die Flucht, ließen ihre Zelte, Pferde, Esel und alles andere im Stich und rannten um ihr Leben. Als die aussätzigen Männer am Rande des Lagers ankamen, gingen sie in eines der Zelte, aßen, tranken und schleppten Silber, Gold und Gewänder heraus und versteckten alles. Dann gingen sie in ein weiteres Zelt und verfuhren ebenso. Zurück also zu unseren vier Aussätzigen. Sie wagen also diesen riskanten und mutigen Schritt und das noch am selben Abend, in der Dämmerung, vermutlich, damit sie niemand sieht. Vielleicht haben sie gezweifelt auf dem Weg, ob es wirklich so eine gute Idee ist, ob sie nicht lieber umkehren wollen, ob nicht morgen auch noch genug Zeit ist. Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass sie losgehen und ankommen und ein leeres Lager finden. Kein Aramäer weit und breit, Zelte, Pferde und Esel zurückgelassen. Hals über Kopf davongelaufen. Ziemlich unerwartet. Sie hatten noch eine fast besiegte Stadt belagert. Die Bewohner der Stadt waren kurz vor dem Ende und plötzlich wendet sich das Blatt. Wie kann das sein? Da hat wohl jemand nicht mit Gott gerechnet. Sobald er seine Hand im Spiel hat, ändert sich der ganze Schauplatz. Seine Größe und Macht kommen da nicht in unseren Kopf. Das wissen die Aussätzigen zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie das passiert ist, aber Gott hatte da schon einen ziemlich guten Plan. Die Gefahr ist also vorüber. Die vier Männer haben einen gewaltigen Schritt gewagt und er hat sich gelohnt. Sie stehen wortwörtlich mitten im Überfluss. Gold, Silber, Gewänder und vor allem Essen und Trinken. Genug und vor allem viel zu viel für sie alle. Sie hatten vielleicht noch ein bisschen Hoffnung, als sie losgegangen sind, aber das hätten sie sich niemals träumen lassen. Gott versorgt also diese Männer. Zum einen mit Essen und Trinken. Er sieht und kennt ihre ganz aktuelle Not. Genau das brauchen sie jetzt, ganz genau das benötigen sie am dringendsten. Die Hungersnot herrscht nicht erst seit heute Morgen und sie brauchen diese Nahrung wirklich dringend, wenn sie dadurch sogar ihren möglichen Tod riskiert haben. Gott versorgt also ihre körperlichen Bedürfnisse. Sie fanden auch Gewänder. Als Aussätzige trugen sie vermutlich nur Lumpen und eine Waschmaschine besaßen sie wohl auch nicht. Das war nicht nur unhygienisch, sondern auch ziemlich erniedrigend. Und jetzt finden sie so viele Klamotten, wie sie brauchen. Gott versorgt sie nicht nur mit dem absolut Notwendigen, sondern beschenkt auch noch großzügig. Außerdem entdecken sie Gold und Silber. Für ihre Zukunft ist damit gesorgt. Nie wieder müssen sie sich Sorgen machen, ob das Geld reicht. Stell dir das mal vor. Bettler und Kranke, die Hände voller Gold und Silber. Menschen, die lange nicht mehr oder vielleicht noch nie etwas geschenkt bekommen haben, denen immer alle aus dem Weg gegangen sind, die noch am gleichen Tag wenig Hoffnung hatten, dass sie diesen Tag überhaupt überleben werden, denen wurde ein Tisch im Lager ihrer Feinde bereitet. Ich habe ein kleines Beispiel, und zwar neulich war ich mit meiner Familie beim Chinesen. Und bei uns kann man halt entweder ganz normal Essen bestellen oder man kann auch das Buffet bestellen, das heißt, dann kann man sich nehmen, was man will. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die gutes Essen mag. Und ich sage euch eine Sache, ich bin eigentlich Vegetarier. Aber ich habe von Anfang an gesagt, ich habe eine Ausnahme. Und zwar, wenn ich beim Chinesen bin, dann vergessen wir das. Und dann stehe ich also vor diesem Buffet und es gibt richtig viel gutes Essen. Also da gibt es richtig nice gebackene Kartoffeln und da gibt es so leckeren Reis mit Gemüse und da vorne steht eine Ente und hinter mir gibt es auch noch Pommes. Also das ist wirklich ziemlich viel und ich weiß nicht, wie groß euer Magen ist, aber in meinen passen nicht 12 Portionen. Deswegen muss ich mich schon entscheiden, was davon ich esse. Und irgendwie hat mich das so ein bisschen daran erinnert. Also ich glaube, bei den Aussätzigen war das noch so ungefähr 1 Milliarde Mal krasser. Aber die wussten bestimmt auch nicht, wo sie anfangen sollen, weil es einfach so viel Gutes gab. Sowas hatten sie noch nicht erlebt. Gott begegnet den Hoffnungslosen und beschenkt sie überreicher, als sie es erwartet hätten. Ich habe vorhin gesagt, wir gehen einen riskanten Schritt, aber in Wirklichkeit gibt es kein Risiko bei Jesus. Das verspricht er uns. Kein vielleicht ist Gott gut, nein, Gott ist gut. In Nahum 1, Vers 7 steht, gut ist der Herr, er ist eine Bergfestung am Tag der Bedrängnis und er kennt die, die sich bei ihm bergen. Gott schenkt Leben im Überfluss, Johannes 10, Vers 10, und er ist denen nahe, die ihm vertrauen, Psalm 145, Vers 18. Und er hat Pläne der Hoffnung und der Zukunft mit uns, Jeremia 29, Vers 11. Er vertreibt den Feind und schenkt Überfluss. Er sieht die, die ohne Hoffnung sind und begegnet ihnen, versorgt sie, ganz direkt, aber auch auf lange Sicht. Vielleicht ganz anders, als wir das erwarten würden. Ich bin mir sicher, die vier Männer haben damit nicht gerechnet. Aber Gott vergisst deine Kinder nicht. Er hat dich nicht vergessen und er schließt nicht die Augen vor deiner Hungersnot, deiner Krankheit und deinem Schmerz. Was ist mit den Leuten, die eher so sind wie vielleicht der Aufseher des Königs? Die haben sich vielleicht schon an ihre geistige Durststrecke gewöhnt, die nicht mehr von Gott erwarten, die vielleicht sogar Gott reduzieren, die Möglichkeiten absprechen, die sich am Anfang noch für besser dran gehalten haben als vielleicht diese Aussätzigen, die ja nun wirklich am Ende waren. Aber diese Leute sind vielleicht nicht am Ende und verzweifelt, aber dafür ist ihre Beziehung zu Gott vielleicht eingeschlafen. Suchst du Gott auch, wenn du gerade nicht verzweifelt bist? Traust du ihm zu, dich zu überraschen und bei ihm mehr zu finden, als du suchst, auch wenn du nicht am Boden bist? Traust du dich, einen Schritt zu machen, nach draußen, raus aus der Stadt? Der Text geht noch weiter, die Verse 9 bis 11. Schließlich sagten sie zueinander, wir handeln nicht richtig, wenn wir die gute Nachricht dieses Tages nicht weitersagen. Wenn wir bis morgen warten, machen wir uns schuldig. Kommt, gehen wir zurück und erzählen es im Palast des Königs. So kehrten sie in die Stadt zurück und erzählten den Wächtern am Tor, wir sind ins Lager der Aramäer gegangen und haben dort niemanden mehr vorgefunden. Die Pferde und Esel waren angebunden und die Zelte unverändert. Dann machten die Wächter die Neuigkeiten allen bekannt und meldeten sie auch im Palast des Königs. Unsere vier jetzt ziemlich frohen Männer haben also fetten Segen erhalten. Was machen sie jetzt eigentlich? Sie verstecken es. Bunkern das für sich. Jahrelang hatten sie praktisch gar nichts. Das ist doch verständlich, oder? Niemand hatte ihnen jemals irgendwas abgegeben. Wieso sollten sie das jetzt tun? Aber ist nicht eigentlich genug für alle da? Können die Männer die Menschen aus der Stadt so sehr hassen, dass sie zuschauen würden, wie sie allesamt sterben, verhungern, obwohl vor der Stadt doch so viel Überfluss herrscht? Würde das nicht sowieso rauskommen, dass sie die ganze Zeit wussten und niemandem davon erzählt haben? Können sie diese gute Nachricht wirklich für sich behalten? Sie kommen zum Schluss, dass sie das nicht können. Eigentlich ist es nicht recht, was wir hier tun. Heute ist ein Freudentag. Wir haben eine so gute Nachricht für die Leute in der Stadt und behalten sie für uns. Wenn wir unsere Entdeckung erst morgen früh melden, machen wir uns schuldig. Sie haben etwas so Wunderbares entdeckt, etwas, das ihr Leben gerettet und sie verändert hat. Sie haben einen riesengroßen Schatz gefunden. Sie haben eine gute Nachricht, die die anderen Menschen auch retten kann. Kommt dir das bekannt vor? Gibt es da nicht vielleicht auch eine gute Nachricht, die dein Leben gerettet hat? Eine so gute Nachricht, die dich tanzen lässt und jubeln lässt und vor allem dich leben lässt? Für alle, die noch nicht drauf gekommen sind, ich meine die gute Nachricht von Jesus. Sein Tod und seine Auferstehung, das Leben mit und für ihn. Den Überfluss, den wir bei ihm finden, den reich gedeckten Tisch. Können wir wirklich zusehen, wie Menschen, die Jesus nicht kennen, ganze Städte von Menschen, die Jesus nicht kennen, verhungern, während wir uns freuen, dass Gott es so gut mit uns meint? Können wir Liebe predigen und gleichzeitig lieblos das größte Liebesgeschenk für uns behalten? Freuen wir uns, wenn wir Gott sonntags morgens loben und das war's, oder hat er unser Herz wirklich verändert? Gehört zu unserem Glaubensbekenntnis nur das Apostolische, was wir ab und zu aufsagen, oder ist unser ganzes Leben ein Glaubensbekenntnis? Denn dann können wir die Botschaft nicht für uns behalten. In 2. Korinther 4, Vers 13 sagen Paulus und Timotheus: Wir glauben, darum reden wir. Und Petrus und Johannes verkünden in Apostelgeschichte 4, Vers 20: Wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Die Aussätzigen haben ihre Verantwortung erkannt, die Freudenbotschaft weiterzuerzählen. Sie haben nicht gesagt: Ach, das mit dem Weitersagen, das können auch andere machen. Nächsten Monat, da hätte ich Zeit, die hören mir halt eh nicht richtig zu. Nein, es war niemand anders da, nächsten Monat wäre es zu spät, oder ob mir mein bester Freund, der unsympathische Nachbar oder der Leprakranke die beste Nachricht meines Lebens erzählt, wäre mir herzlich egal. Außerdem wussten die vier Männer: Noch ist es dunkel, aber morgen früh, da ist es hell und dann wird rauskommen, dass wir es wussten und das für uns behalten haben. Dann müssen wir dafür Rede und Antwort stehen. Jetzt ist es bei uns vielleicht noch dunkel, aber eines Tages werden wir vor unserem Herrn stehen und ihm erklären, dass wir uns überlegt haben, die gute Nachricht einfach niemandem zu erzählen. Die vier ändern auch ihre Meinung. Sie sehen ihre Schuld ein, es erstmal für sich zu behalten haben, aber dann legen sie los und Gott schreibt mit ihnen Geschichte. Ich habe ja am Anfang gesagt, mit Gott ist deine Story noch nicht zu Ende, egal wie verkorkst sie bisher war und ist. Die Männer geben der Stadt Bescheid und somit erfüllt sich Gottes Wort, dass es am nächsten Tag billiges Mehl geben würde. Gott rettet eine ganze Stadt mit Hilfe von vier Aussätzigen, Außenseitern, Kranken, Menschen, die am Ende sind. Wieso? Er hätte doch auch mutige Kriegshelden losschicken können, die die Syrer vertreiben oder wenigstens bemerken, dass die nicht mehr da sind. Und sie wären dann ohne zu zögern zurück zum König gegangen, hätten vermutlich seine Töchter geheiratet oder so. Und Ende gut, alles gut. Aber Gott wählt diese vier. Paulus schreibt in 1. Korinther 1, Vers 25 bis 31: Der scheinbar absurde Plan Gottes ist immer noch viel weiser als der weiseste Plan der Menschen. Und die Schwäche Gottes ist weitaus stärker, als die Menschen sind. Erinnert euch, liebe Brüder, dass nur wenige von euch in den Augen der Welt weise oder mächtig oder angesehen waren, als Gott euch berief. Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist, um so diejenigen zu beschämen, die sich selbst für weise halten. Er hat das Schwache erwählt, um das Starke zu erniedrigen. Er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird, und es eingesetzt, um das zunichte zu machen, was in der Welt wichtig ist, damit kein Mensch sich je vor Gott rühmen kann. Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr in Christus Jesus sein dürft, denn den hat er zu unserer Weisheit gemacht. Durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen und unser Leben wird durch ihn geheiligt. Durch ihn sind wir erlöst. In der Schrift heißt es: Wer stolz sein will, soll auf das stolz sein, was der Herr getan hat. Niemand kann sich etwas darauf einbilden, denn es war allein Gottes Weisheit und Allmacht, die die Stadt vor dem Hungerstod bewahrt hat. Er ist der Einzige, der Menschen rettet. Ich fasse also nochmal zusammen, also falls ihr aus dem BU zwischendurch eingeschlafen seid, aber auch noch eure Fragen beantworten müsst, ist jetzt eure Chance. Gott begegnet dir und deinem Leid, deinem Schmerz, deiner Hoffnungslosigkeit und will dir ein Leben in Überfluss schenken. Ich will hier aber kein Prosperity-Gospel-Preacher sein, falls ihr nicht wisst, was das ist. Das ist so das Predigen, was Leute hören wollen, was sich gut anfühlt, was sich auch gut anhört. Ich will dir nicht versprechen, dass morgen ein neues Auto vor deiner Garage steht, wenn du nur glaubst. Mit einem Leben in Fülle meint Jesus eher ein Leben in ihm. Er will dir auch begegnen, wenn du denkst, dass du ihn nicht brauchst und das schon alleine hinbekommst, und fordert dich heraus, dich aus deiner Komfortzone rauszubewegen und ihn aufrichtig zu suchen. Auf diesem Schatz, den wir bei ihm finden, dürfen wir aber nicht sitzen bleiben. Wir tun Unrecht damit, eine so frohe Botschaft für uns zu behalten und nicht weiter zu sagen, dass der Himmel offen steht. Und ganz egal, wer du bist, wie es dir geht, wie dein Leben aussah oder aussieht, Gott gebraucht dich, um seine Geschichte zu schreiben. Nicht, weil du so krass bist, sondern weil er es ist. Amen. Der Berg geht.
Thank you. Oh, you are good.
never gonna let me down. You're never gonna let, never gonna let me down. You're never gonna let, never gonna let me down. You're never gonna let, never gonna let me down. You're never gonna let, never gonna let.
Nachdem wir heute in der tollen Predigt von Nadja gehört haben, wie Gott auch hoffnungslosen Aussätzigen noch Gutes schenken kann, darüber könnt ihr euch gerne nach dem Gottesdienst noch weiter unterhalten.
Jetzt kommt noch einmal Kelvin auf die Bühne und möchte uns noch etwas sagen. Jetzt nach dem Gottesdienst gibt es noch Essen und Trinken vorne auf dem Parkplatz, also vor der Gemeinde, und natürlich ganz viel Zeit für Gespräche.
Wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag und eine gesegnete neue Woche. Und jetzt gibt es noch ein Lied.
like a fool. I don't care if I don't look cool. I don't care if I look like a fool. If I don't look cool, I'll be a fool for you, Jesus. I don't care if I look like a fool. I don't care if I don't look cool.
Ich bin jetzt noch mal kurz hier nach vorne gekommen, weil ich noch zwei Sachen loswerden will. Zum einen, ihr kennt das noch von vor Corona, dass wir normalerweise während des Gottesdienstes den Klingelbeutel durch die Reihen geben. Das geht jetzt Corona-konform nicht. Deswegen stehen an den Ausgängen hier am Seitenausgang und auch vorne im Foyer jeweils Körbchen auf den Tischen. Da könnt ihr gerne eure Kollekte reintun. So, und dann ganz zum Schluss möchte ich nochmal ganz herzlich allen Teens danken, die hier auf der Bühne gestanden haben, die im Hintergrund mitgearbeitet haben, sei es in der Technik oder bei der Deko oder in allen anderen Bereichen in der Band. Das habt ihr wirklich ganz, ganz toll gemacht. Dafür ganz herzlichen Dank und einen dicken Applaus.